Der Name Museum für Franken, staatliches Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Würzburg, ist ein selbstbewusster Name und natürlich auch eine Verpflichtung.
Wir haben natürlich hier das Zentrum Mainfrankens, aber es wird die Aufgabe einer sehr, sehr guten Museumsgestaltung und auch strategischen Konzeption sein, die Polyzentrität, die Vielgestaltigkeit Frankens hier aufscheinen zu lassen. Es wird ein spannendes Unternehmen.
Dr. Schneider, da haben wir den richtigen Gründungsdirektor gewählt. Der ist ein hervorragender Mann und der wird auch natürlich da Bedeutendes leisten können. Aber es ist richtige Kernerarbeit, die er zu leisten hat.
Kernerarbeit. Eine harte Arbeit also für den, der sich dafür ein Museum für Franken vor den Karren hat spannen lassen. Erich Schneider, promovierter Kunsthistoriker. Nach 34 Jahren verdienstvoller Arbeit für die Kultur in der Stadt Schweinfurt, beileibe kein Jungspund mehr. Mit seinen 62 Jahren will er es jetzt noch einmal wissen. Gründungsdirektor auf der Festung in Würzburg, seinem Studienort.
Das Mainfränkische Museum hatte damals schon für uns Studierende den Charakter, den Status eines Landesmuseums. Es war ein Museum, das weit nach Franken hinaus ausgestrahlt hat. Aber es war eben das Mainfränkische Museum und wir haben bewundernd zu dem Alten vom Berge aufgeguckt, zum Herrn von Frieden, wie der dort oben dieses Museum eingerichtet hat, wie er das Museum hier mit wunderbaren Kunstwerken im Laufe der Jahrzehnte ausgestattet hat. Aber was meine eigene Position ist, da habe ich noch nie im Traum an sowas gedacht.
Also nicht zum ersten Mal entsteht ein neues Museum auf der Burg. Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wird Hermann von Frieden unfreiwillig schon so etwas wie ein Gründungsdirektor. Denn Würzburg liegt in Schutt und Asche und mit ihm das Luitpold-Museum. Im Tonarchiv des Bayerischen Rundfunks ist zu hören, was Hermann von Frieden zum Umzug auf die Festung bewogen hatte.
Die Umsiedlung aus der Stadt, wo wir 1945 unser altes Gebäude völlig verloren haben, war zunächst eigentlich eine Notlösung, geboren aus dem Gedanken heraus, dass eine Stadt wie Würzburg für das Landesmuseum Unterfrankens niemals einen Neubau würde finanzieren können. Und es war meine Idee, nun die teils abgebrannte Festung Marienberg, das alte Herz des Frankenlandes, zu nehmen, um mit dem einen Geldaufwand der Burg neue Dächer zu geben und unserem Museum ein neues Heim zu schaffen. Es ist in etwa das doch entstanden, was Professor Heuss, als er hier war, in die Worte fasste. Es hat sich Geschichte wieder in Geschichte eingenistet.
Skulpturen von Tillmann Riemenschneider, wertvolle Barockmöbel, Kirchengut, Gemälde, Fayencen, spektakuläre Funde aus der Keltenzeit. Mit Kunstschätzen, die aus Trümmern gerettet werden konnten, mit Leihgaben und Ankäufen, hat Hermann von Frieden das barocke Zeughaus der Festung Marienberg zum Mainfränkischen Museum gemacht und bis 1978 geleitet. Darüber hinaus lehrte er Kunstgeschichte an der Universität Würzburg. Sein ehemaliger Student Erich Schneider tritt nun in seine Fußstapfen. Er ist selbst auf dem besten Weg, so etwas wie der Alte vom Berge zu werden. Und wieder soll sich Geschichte in Geschichte einnisten. Dabei wird einem spürbaren Sanierungsstau auf der Festung ein Ende gemacht. Das historisch gewachsene Ensemble soll selbst Exponat erster Güte für ein Museum für Franken werden. Ein hochkomplexes Vorhaben hat Bayerns Finanz- und Heimatminister Markus Söder damit in Gang gesetzt.
Wir verbinden zwei herausragende Dinge miteinander. Zum einen einmal entwickeln wir die Festung weiter. So mit 100 Millionen. Das ist übrigens die größte Investition der Schlösserverwaltung der Bayerischen im ganzen Land. Also ein ganz klares Signal. Und zum anderen machen wir, das könnte man sagen, wäre schwierig, aus zwei Museen eines, aber ein ganz besonderes.
Als Vorläufer für das neue Museum für Franken ist das Mainfränkische Museum seit dem 1. Januar 2017 nun verstaatlicht. Damit lasten die Betriebskosten nicht mehr auf Stadt und Bezirk, sondern werden vom Hausherrn getragen, dem Freistaat Bayern. Er unterhält seit Jahren schon ein zweites Museum auf dem Burgareal. Diese stadt- und festungsgeschichtliche Sammlung ist im Fürstenbau angesiedelt, dem Herzstück der mittelalterlichen Machtzentrale auf dem Festungsberg. Die Altstadt Würzburg liegt ihm zu Füßen. Ein grandioser Ausblick ist jetzt schon garantiert, wenn sich dann das neue Museum für Franken nicht nur im gesamten Fürstenbau ausbreitet, sondern auf alle vier Flügel der Kernburg erstreckt, den ältesten Teil der Festung. Wie sein großes Vorbild steht damit auch nun Erich Schneider vor der doppelten Herausforderung Umzug und Neukonzeption. Wird er sich damit genauso wie einst Hermann von Frieden ein Denkmal setzen können oder grandios scheitern? Von einem Traumjob hatte Erich Schneider bei der Berufung zum Gründungsdirektor noch gesprochen. Ob das heute noch gilt?
Ja, doch. Ich kenne jetzt zwar das Kleingedruckte inzwischen, das habe ich mir vorher nicht so genau angeguckt, aber es ist eine tolle Aufgabe. Und ich mag auch gar nicht so sehr von Herausforderungen immer sprechen. Also Freunde oder Bekannte, die mir sagen, na, hast du eine tolle Herausforderung. Nee, das ist eine tolle Aufgabe, aus so einem Haus, aus so einem Bestand, aus so einer Burg etwas zu machen. Und wir sind noch weit, weit davon entfernt zu wissen, wie es geht. Aber so die ersten, sagen wir, die ersten Straßen, die ersten Trampelpfade haben wir, glaube ich, gelegt.
Seinen Schreibtisch hat Erich Schneider in seinem Büro auf der Festung so aufgestellt, dass er eine Wand mit Plänen vor Augen hat, die das Terrain für die Pionierarbeit abstecken. Öffnet er ein Fenster, dringt Baulärm herein. Es werden Schächte gegraben, um unter dem historischen Bau Rohre durch das Erdreich zu pressen. Wasser, Abwasser, Energieversorgung, die gesamte Infrastruktur auf dem Festungsareal wird erneuert. Denn vieles davon stammt noch aus der Zeit, als Hermann von Frieden ausgebrannten Mauern mit dem Museumsprojekt Neues Leben einhauchte. Als erstes Gebäude wird bereits die Rundkirche saniert, deren Gründung ins 8. Jahrhundert zurückreicht, den Anfängen Frankens. Zusammen mit dem Hohen Bergfried und einer historischen Brunnenstube prägt sie den inneren Burghof. Bis alle vier Flügel der Kernburg, die ihn umschließen, so weit saniert sind, dass dort das Museum für Franken eröffnet werden kann, werden nach den bisherigen Prognosen aber noch 10 Jahre ins Land gehen. Das Bauen im und am Denkmal ist eine logistische Herausforderung. Die Bayerische Schlösserverwaltung hat sie zusammen mit dem staatlichen Bauamt Würzburg zu meistern. Doch die Richtschnur für die Raumkonzepte muss Erich Schneider liefern, jetzt, zu Beginn der Planung. Eine Kette von Entscheidungen steht an und jeder einzelne davon kann Erfolg oder Misserfolg für das neue Museum für Franken bedeuten. Da geht es zunächst einmal um die Frage, welches Franken soll das Museum abbilden? Kann es sich auf die 3 fränkischen Regierungsbezirke beschränken oder geht nicht allein die Vielfalt der fränkischen Dialekte weit über die politischen Grenzen hinaus?
Es ist schwer mit einer gemeinsamen fränkischen Mentalität. Und nicht bloß deswegen, weil in dem Wort Mentalität gleich 3 HDD vorkommen. Weil es ist ja so, wir haben zum Beispiel ein Oberfranken, ein Unterfranken, Mittelfranken, Hochfranken, Mainfranken, Hohenloher Franken, Thüringer Franken, die wo alle 2 nicht mehr zu Franken gehören. Dann haben wir noch Weinfranken, Bierfranken, Schnapsfranken, Wasserfranken und der Kopf, wo die gemeinsame fränkische Mentalität stattfindet, da müssen wir noch die höchste Erhebung nehmen, das ist natürlich der Ochsenkopf. Ne? Kann ich auch nichts dafür, der hasst das so.
Unter-, Mittel-, Oberfranken. Einer Beschränkung auf die 3 fränkischen Regierungsbezirke erteilen Experten wie Helmut Flachenecker eine Absage. Der Nürnberger ist Ordinarius für fränkische Landesgeschichte an der Universität Würzburg.
Diese 3 fränkischen Regierungsbezirke gibt es erst seit den 1830er Jahren, durch den damaligen König Ludwig I. eingeführt. Um 1500, die Zählung ist schwierig, aber man könnte schon sagen, dass das bis zu 200 Herrschaften waren. Und deswegen haben wir eben das Privileg hier, dass alle paar Kilometer eine neue Stadt, ein neues Schloss, ein neues Kloster steht. Und das hängt natürlich mit dieser Herrschaftsvielfalt zusammen.
Erich Schneider ist sich dessen bewusst. Für das Museum für Franken muss er den Bogen künftig weit über das Hochstift Würzburg und die Geschichte der Stadt hinausspannen.
Bamberg, Eichstätt, die anderen beiden Hochstifte, wir werden Fulda nicht ganz vergessen dürfen. Das hat immer so ein bisschen hier nach Franken reingespielt. Wir werden natürlich die Zollern in Ansbach, in Bayreuth, in Kulmbach nicht vergessen dürfen. Und ja, um Gottes Willen, Nürnberg, große, mächtige Reichsstadt. Und irgendwo in den Haßbergen und im Steigerwald sitzen dann noch die Reichsritter, sitzt der Adel. Dann haben wir noch ein bisschen auch konfessionelle Dinge, die wir da reinpacken müssen. Das geht katholisch los, wird evangelisch irgendwann sehr stark. Das Judentum als Teil der Geschichte Frankens spielt natürlich auch eine Rolle. All das packen wir in dieses Museum rein und versuchen da etwas Vernünftiges draus zu machen.
Das wichtigste Ausstellungsstück ist Erich Schneider sicher, die Festung Marienberg. Bereits 704 taucht sie als Castello Wirteburg in einer Urkunde auf, als erster befestigter Sitz eines fränkischen Fürsten. Bis ins 18. Jahrhundert ist sie Machtzentrale der Fürstbischöfe. Jeder Stein atmet Geschichte.
Im vergangenen Jahr hat unter anderem auch eine historische Bauuntersuchung stattgefunden. Und dann hat man herausgefunden, dass es einen Bereich auf der Burg gibt, der bis in das 13. Jahrhundert zurückreicht. Das sind drei wunderschöne Gewölberäume.
Als ältester Teil der Festungsanlage bietet die Kernburg dann den späteren Museumsbesuchern auch die Gelegenheit, jene Verliese zu sehen, in denen Tillmann Riemenschneider eingekerkert war. In seiner Funktion als Würzburger Ratsherr hatte der Künstler im Bauernkrieg von 1525 für die Aufständischen Partei genommen. Doch die Festung hatte dem Ansturm standgehalten. Heute sind hier rund 80 Werke von Tillmann Riemenschneider untergebracht. Diese weltweit größte Riemenschneider-Sammlung hat das Mainfränkische Museum als Mitgift für das Museum für Franken eingebracht. Von Adam und Eva, den steinernen Originalfiguren vom Südportal der Würzburger Marienkirche, bis zu anrührenden Madonnendarstellungen, Heiligenfiguren oder Leuchterengeln aus Holz. Schon jetzt plant Erich Schneider für das künftige Museum eine Präsentation, um diese Ikonen der Kunstgeschichte noch besser zur Geltung zu bringen. Doch wo bleibt zum Vergleich eine Skulptur von Veit Stoß oder ein Gemälde von Zeitgenosse Albrecht Dürer, um den Blick auch nur eine Spaltbreit auf ganz Franken zu weiten? Die Noris wird einen dieser Kunstschätze wohl kaum an Würzburg abgeben.
Es ist schwer mit einer gemeinsamen fränkischen Mentalität. Und nicht bloß deswegen, weil in den Wort Mentalität gleich drei HDD vorkommen.
Herausragendes Sammlungsgut aus anderen fränkischen Landesteilen hat das Mainfränkische Museum nicht in der Mitgift für das Museum für Franken. Schon werden einmal mehr Stimmen laut, die München zur Herausgabe sogenannter Beutekunst auffordern, also von Kunstschätzen, die nach der Einverleibung Frankens durch das spätere Königreich Bayern in das Bayerische Nationalmuseum kamen. Professor Helmut Flachenecker weiß um die Begehrlichkeiten, vor allem was eine Insignie fränkischer Unabhängigkeit betrifft.
Es ist natürlich hier immer das Herzogsschwert, das diskutiert wird. Als Nürnberger denkt man an die Apostel von Dürer. Und das wäre natürlich für ein Museum für Franken, wenn so etwas in Würzburg wäre, natürlich ein Highlight. Aber ich weiß auch, dass das eine Schlangengrube ist und eine schwierige politische Auseinandersetzung. Aber ich denke schon, jetzt nach 200 Jahren Zusammengehörigkeit könnten wir da mal über den Schatten springen.
Also Erich Schneider fährt mit einem LKW nach München und räubert die Depots des Bayerischen Nationalmuseums aus. Ich nehme mal stark an, dass spätestens am Kindinger Berg die bayerische Artillerie dann steht und ich nicht mehr weiterkomme. Nein, so einfach und so plakativ wird es nicht funktionieren. Wir werden uns Gedanken machen müssen, wo wir noch weiße Flecken haben. Wir werden uns aber auch Gedanken machen müssen, wie kann ich die unter Umständen substituieren. Das klingt jetzt furchtbar kompliziert. Aber wir werden zum Beispiel den Adler zum Thema Industriegeschichte nicht bekommen. Das ist, glaube ich, gesetzt. Aber wir können ja versuchen, die Patenten Franken, die sehr viel Industriegeschichte geschrieben haben im 19. und 20. Jahrhundert, durch andere Dinge zu ersetzen. Und möglicherweise ist ein Bobbycar oder ist ein Stabilo-Stift auch ein Exponat, das diese Zeit dann illustrieren kann.
Ein fertiges Sammlungskonzept kann Erich Schneider noch nicht vorweisen. Doch seit der Verstaatlichung zum 1. Januar 2017 firmiert das Mainfränkische Museum bereits als Museum für Franken. Wie kann es diesem Anspruch gerecht werden, ohne sich Etikettenschwindel vorwerfen zu lassen? Wechselausstellungen nennt der Gründungsdirektor als Zauberwort. Eine Aufgabe, der sich Claudia Lichte stellt. Als bisherige Chefin im Mainfränkischen Museum kennt sie den reichen Sammlungsbestand in 45 Sälen im barocken Zeughaus sowie das Depot mit rund 35.000 Inventarnummern. Aber auch die Schwächen einer Museumsgestaltung aus der Nachkriegszeit.
Als erstes bieten wir mal ein Haus im Aufbruch. Wir müssen uns neu orientieren, unser Blick weitet sich. Wir werden an der Dauerpräsentation also nichts Grundsätzliches ändern können. Das war ja immer dieser Schrei danach, dass wir eine Generalsanierung brauchen. Aber dann gibt es natürlich den Bereich der Sonderausstellungen, wo wir auch mehr und mehr unseren Blick einfach weiten müssen. Zum Beispiel, dass man nun aus anderen fränkischen Regierungsbezirken Objekte hier nach Würzburg holt, beziehungsweise sich selber auch offen zeigt, welche dort hinzugeben. Ja, und das ist erstmal, ich finde den Begriff sehr schön, Gastspiel, weil es erstmal ein ganz spielerisches Moment ist und natürlich auch den Austausch mit den anderen Museen ungeheuer anregt und eigentlich im Idealfall erstmal überhaupt gar keine Konkurrenzsituation auch aufkommen lassen sollte, weil wir natürlich genauso aufgefordert sind, Gastspiele nach außen zu geben.
Doch solche Gastspiele werden vermutlich nicht nur die lange Durststrecke bis zur Neueröffnung überbrücken. Wechselausstellungen werden auch danach wohl die einzige Möglichkeit bilden, zumindest zeitweise wertvolles Kulturgut aus anderen fränkischen Landesteilen nach Würzburg zu holen. Ob das neue Museum für Franken damit viele Besucher anlockt, hängt auch von der Bereitschaft der Leihgeber ab, Konkurrenzängste abzuschütteln. Viel Überzeugungsarbeit wird da wohl noch zu leisten sein, meint Professor Helmut Flachenecker als Kenner der Szene.
Zu Recht kann man ja fragen, wir haben doch schon so viele Museen, aber diese anderen Museen sind oft sehr lokal, regional oder halt auf bestimmte Themenstellungen ausgerichtet. Und dann kann eigentlich so ein Museum für Franken in Würzburg nur so wie ein Überbau sein, der sich bemüht, eine zusammenfassendere Darstellung dieses Raumes, der Geschichte dieses Raumes, der Kultur dieses Raumes darzustellen. Und ja, ich liebe meine fränkische Bratwurst und natürlich aus Mittelfranken. Aber es muss auch klar sein, dass man die anderen Räume auch akzeptiert und dass man auch vielleicht, und das hoffe ich ein bisschen, dass dieses Museum für Franken auch beiträgt, dass hier keine Ängste kommen, die wollen uns was klauen oder uns was wegnehmen oder die verstehen doch uns gar nicht hier in Mainfranken und dass Fränkisch-Zänkisch schon überwunden wird. Da kann dieses Museum für Franken diese Vielfalt aufzeichnen, aber andererseits vielleicht auch sagen, aber wir gehören irgendwie zusammen.
Sollte Erich Schneider mit dem neuen Museum für Franken auch noch etwas nie Dagewesenes schaffen? Eine gesamtfränkische Identität? Als ob sich der Gründungsdirektor nicht genug Herausforderungen gegenüber sieht. Eine davon ist, die Besucherzahlen zu steigern. Vor allem von der Politik wird er daran gemessen. 60.000 bis maximal 80.000 Tickets im Jahr. Mehr wurden zuletzt im Mainfränkischen Museum nicht verkauft.
Die Zahl ist sicher steigerbar, aber wie überall im Leben ist Input irgendwo gleich Output. Und wenn man in ein solches Haus nicht so sehr viel investiert, kann man auch den Output nicht mit Gewalt steigern. Dem Haus hier fehlen einfach ein paar Dinge, die man in einem modernen Haus hier braucht. Aber, also Entschuldigung, wenn ich mit so Kleinigkeiten wie Toilettenanlagen, Aufzügen, Cafeteria und all diesen Dingen komme, die man halt einfach heute haben muss. Eine Museumspädagogik kann sich anstrengen, so viel sie will, wenn sie keine Räume hat, wo sie ihre Angebote angemessen präsentieren kann und so weiter und so fort. Aber wenn wir das alles im neuen Haus künftig mal erreichen können und erreicht haben, dann sehe ich da sehr wohl eine Steigerung und es wird uns ja verhältnismäßig leicht gemacht. Wenn ich hier so aus dem Fenster schaue und wenn ich sehe, wie viele Menschen hier oben sind, die sich die Burg hier anschauen, die von der Mainbrücke den steilen Weg da hochgelaufen sind. Und wenn es uns gelänge, die Menschen, die hier oben sind, in unser Haus zu locken und dann statt 80.000 vielleicht 150.000 zusammenzubringen, dann würden wir nicht nur in der Bundesliga, sondern in der Champions League spielen und das sollte zu erreichen sein.
Neue Räume im ältesten Teil der Burg mit Premiumblick über die Stadt. Das allein wird nicht genügen, um die Besucherzahlen zu steigern. Neue Formen der Präsentation und neue Inhalte sind gefragt. Die jüngsten Bestände aus dem Mainfränkischen Museum stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Vielen Museumsbesuchern geht das nicht weit genug.
Es wäre natürlich schon gut, wenn auch moderne Kunst ein bisschen mit reinkäme, ein Bild zu machen und Optik zu machen, wie die Kunst dann weitergeht. Ja.
Es ist auch wichtig, dass auch alte Sachen ausgestellt werden, weil die Museen sollen ja auch der Träger der Kultur sein. Aber es soll eben auch so neuere Ausstellungen kommen, nicht immer nur das alte Zeug eben zu sehen sein.
Ich finde schon, dass es noch Museen braucht, aber es kommt darauf an, was so ausgestellt wird, weil ich finde, es sollte halt nichts Altes sein, was heutzutage eigentlich von keinerlei Bedeutung mehr ist, sondern vielleicht was, was heutzutage auch wirklich wichtig ist, über das man auch sprechen sollte. Und da geht dann auch, denke ich mal, mehr junge Leute auch rein.
Museum für ein Publikum des 21. Jahrhunderts interessant zu machen, darauf zielt das noch junge Fachgebiet der Museologie. Seit 7 Jahren wird es an der Universität Würzburg angeboten. Was sich nun auf der Festung Marienberg tut, nutzt Dozent Guido Fackler als ideale Gelegenheit für die Museumsmacher von morgen zu Studien am lebenden Objekt, direkt vor der Haustüre.
Tun wir uns alle einfach mal in Museumsbesucher reinversetzen und da geht doch lieber irgendwo hin, wenn er einen Bezug zu seiner eigenen Lebenswelt irgendwie entdecken kann. Und von diesem Bezug aus kann ich dann in unterschiedliche Themen reingehen. Also so in der Museumsszene wird man ganz klar sagen, dieser Gegenwartsbezug muss sein. Und vor allen Dingen wird man heute auch sagen, es geht ja nicht nur um materielle Inhalte, sondern es geht auch um Immaterielles, indem ich Leute zur Sprache kommen lasse, aus der Gegenwart oder aus der Vergangenheit. Also man ist heute auch nicht mehr so objektfixiert in einem Museum, sondern versucht eigentlich mehr Geschichten hinter der Geschichte zu erzählen. Und zur Geschichte gehört man klar die Gegenwart noch nicht dazu, aber morgen ist die heutige Gegenwart auch schon wieder Geschichte. Also Museum muss auch Stellung beziehen zu Gegenwartsthemen und Zukunftsthemen.
Zeitgemäße Museumsarbeit als Scharnier zwischen gestern und morgen. Erich Schneider zeigt sich entschlossen, auch diese Herausforderung anzunehmen.
Das kann man auf 2 Arten machen. Man kann zum Beispiel versuchen, dass so etwas scheinbar, und jetzt bitte verstehen Sie mich richtig, Verschnarchtes wie Männergesangvereine um 1850 eigentlich revolutionäre Zellen waren und unsere Demokratie und unser Erlebnis Deutschland bis heute geprägt haben. Man kann aber auch, und das haben wir uns fest vorgenommen, das Museum enden lassen in der Gegenwart, und zwar in einem Raum, rund 300 Quadratmeter haben wir dafür vorgesehen im Augenblick, mit einer sogenannten Zukunftswerkstatt. Also dort würden Themen dargestellt, Themen diskutiert, Themen inszeniert, die im Augenblick uns bewegen und wo wir uns Gedanken machen, wie geht's weiter. Also wenn wir heute, jetzt im Jahr 2017, einen solchen Raum einzurichten hätten, wären da Überschriften wie Migration, Flüchtlinge und solche Themen darzustellen, wie das dann 2027 in 10 Jahren, wenn das möglicherweise voraussichtlich eröffnet wird, ausschaut, lassen wir mal auf uns zukommen.